Wie heißen Sie?
Auguste.
Familienname?
Auguste.
Wie heißt Ihr Mann?
Ich glaube Auguste.
Auguste Deter war 51 Jahre alt, als man sie im November 1901 in die städtische Irrenanstalt zu Frankfurt am Main brachte. Kaum mehr als die Erinnerung an ihren Vornamen war ihr geblieben. Oberarzt Dr. Alois Alzheimer untersuchte die schwer verwirrte Patientin sorgfältig. Er prüfte ihren körperlichen Zustand, ihre geistigen und sprachlichen Fähigkeiten. Frau Deter wusste nicht, wo sie sich befand und welcher Tag heute war, und sie konnte sich kaum an Einzelheiten aus ihrem Leben erinnern. Ihre Stimmung schwankte zwischen Weinerlichkeit und Aggressivität. Alzheimer hatte eine ihm bis dahin unbekannte Krankheit des Vergessens entdeckt, und die weckte sein wissenschaftliches Interesse, sagt Professor Konrad Maurer. Er ist Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Frankfurt.
Alzheimer hat klinisch sehr gut beobachtet und wie viele andere Nervenärzte war er überzeugt davon, dass Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten sind. Und da suchte er Fälle. Bei Erkrankungen, wo man so eklatante Ausfälle hatte, Gedächtnisausfälle, da hat er vermutet, da müsste ich eigentlich etwas finden. Und das war dann im Grunde der Fall, auf den er schon lange gewartet hatte.
Alzheimer verließ Frankfurt im Jahre 1902. Er arbeitete danach in Heidelberg und später in München. Doch den Fall Auguste Deter verfolgte er weiter. Regelmäßig erkundigte er sich nach ihrem Gesundheitszustand und sorgte dafür, dass sie in der Frankfurter Klinik bleiben konnte. Dort starb sie nach 5,5 Jahren, Zitat, völlig stumpf und allgemein verblödet, wie Alzheimer notierte.
Hat sich dann das Gehirn nachschicken lassen und die Akte und hat dann, und das war das Bezeichnende, diese Plaques, diese Eiweißklumpen gefunden und die Neurofibrillen.
Plaques, das sind jene typischen Eiweißverklumpungen, die sich bei der Alzheimer-Krankheit außerhalb der Nervenzellen ablagern und die Zellen zerstören. Als Neurofibrillen werden faserige Eiweißbündel innerhalb der Zellen bezeichnet. Diese dramatischen Kennzeichen der neu entdeckten Krankheit stellte Alzheimer am 3. November 1906 auf einem Ärztekongress in Tübingen vor. Doch kaum ein Kollege interessierte sich für diesen seltenen Einzelfall.
Diese Alzheimer'sche Erkrankung war natürlich ein sehr seltenes Krankheitsbild. Und man wurde ja ohnehin nicht alt. Insofern war das ohne Bedeutung bis etwa 1970. Da wurde der Mensch älter und dann trat die Demenz häufiger auf.
Heute sind in Deutschland nach Schätzung der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 700.000 Menschen betroffen. Die Häufigkeit der Krankheit steigt mit dem Lebensalter steil an. Von den 60-Jährigen leidet jeder Hundertste an Alzheimer, von den 80-Jährigen schon jeder Dritte. Da die Lebenserwartung weiter steigt, geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass Alzheimer zu einem der größten medizinischen Probleme der Zukunft wird. Schon Alois Alzheimer hatte mit den Plaques und den Neurofibrillen die beiden typischen Veränderungen entdeckt, die man im Gehirn von Alzheimer-Patienten findet und die wahrscheinlich die Ursache der Krankheit sind. Die Plaques bestehen aus Eiweißstoffen, die Wissenschaftler als Beta-Amyloide bezeichnen, erläutert Professor Johannes Schröder. Er ist Alzheimer-Forscher an der Universität Heidelberg.
Bei der Alzheimer-Demenz kommt es jetzt zu einer Störung im Stoffwechsel eines Eiweißstoffes, des sogenannten Amyloids oder Beta-Amyloids. Dieses Beta-Amyloid entsteht aus einem längeren Vorläufer-Eiweißstoff, der in den Zellwänden der Nervenzellen eben ansässig ist. Das lange Beta-Amyloid hat dann unglücklicherweise noch die zusätzliche Eigenschaft, sich zu verklumpen, das heißt zu Aggregate, Verklumpungen zu bilden, die als Plaques bezeichnet werden. Diese Plaques wachsen dann im Gehirn der Alzheimer-Patienten, wodurch es neben zusätzlichen Prozessen zum Nervenzelluntergang kommt.
Auch die Neurofibrillen, also jene Faserbündel innerhalb der Nervenzellen, bestehen aus einem Eiweißstoff. Im Normalzustand haben sie in der Zelle wichtige Aufgaben.
Die Alzheimer-Fibrillen bestehen aus einem Botenstoff, der innerhalb der Nervenzellen eben den Transport von Nährstoffen und Energie bewerkstelligt, dem sogenannten Tau-Protein. Dieses Tau-Protein kann bei der Alzheimer-Demenz eben in einer veränderten, stark energieangereicherten Form vorliegen und sich dann eben zu den Fibrillen zusammenklumpen.
Plaques und Fibrillen schädigen das Gehirn auf doppelte Weise. Sie zerstören nicht nur die Nervenzellen selbst, sondern auch Kontaktstellen zwischen den Zellen, die Synapsen.
Synapsen sind ja eben Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Nervenzellen. Allerdings werden diese Synapsen nicht direkt blockiert, sondern sie werden in ihrer Funktion geschädigt und sterben dann sehr bald ab.
Wenn aber die Verbindungen zwischen zwei Zellen nicht mehr richtig funktionieren, dann kann die Aktivität der einen Nervenzelle nicht mehr an die nächste weitergegeben werden. Bildhaft gesprochen können dann zum Beispiel die Gedächtnisinhalte nicht mehr bis zum Bewusstsein vordringen. Nicht alle Teile des Gehirns werden aber gleichermaßen von der Alzheimer-Krankheit geschädigt. Der Grund hierfür ist noch nicht bekannt. Die Krankheit beginnt in einem Hirnareal, das für Riechen und Gedächtnis zuständig ist. Von dort breitet sich die Krankheit schleichend aus.
Es handelt sich ja um einen langsamen Krankheitsprozess. Wir können anhand der Amyloidbelastung in Gehirnen verstorbener Patienten in etwa abschätzen, wie lange der Stoffwechselprozess schon gelaufen sein muss, um die jeweilige Amyloidmenge überhaupt entstehen zu lassen. Von daher kommt man auf einen Krankheitsverlauf von 10 bis etwa 25, manche Autoren sagen auch 30 Jahre vor Manifestation der ausgeprägteren Krankheitssymptome.
Dieser lange Krankheitsverlauf wird von den Ärzten in drei Stadien eingeteilt. Stadium 1 beginnt mit kaum spürbaren Symptomen. Das Kurzzeitgedächtnis wird schlechter. Man hat ab und zu Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Man ist öfter geistesabwesend. Das Interesse an Hobbys und Alltagsaktivitäten lässt nach. Im zweiten Stadium folgt der langsame Abschied vom Ich. Die Betroffenen erkennen sogar ihre nächsten Angehörigen nicht mehr. Sie finden sich selbst in ihrer Wohnung nicht mehr allein zurecht. Sie können sich nicht mehr sauber halten, nicht mehr allein essen.
Und im letzten Stadium breiten sich dann die Veränderungen praktisch auf den gesamten Hirnmantel aus. Lediglich zwei Bereiche, die Sehrinde und die motorische Rinde, bleiben ausgenommen.
Das bedeutet für die Patienten, dass
weitgehende Störungen des Gedächtnisses, der Konzentration, der Aufmerksamkeit, der geistigen Umstellungsfähigkeit bestehen. In diesem Stadium sind die Patienten in aller Regel hilfsbedürftig.
Alzheimer-Kranke verlieren schließlich vollständig alle geistigen Fähigkeiten. Ihre Intelligenz sinkt auf das Niveau eines Säuglings. Dieser Zustand kann ein Jahr andauern, aber auch 5 Jahre. Eine stets schmerzhaft lange Zeit für alle Angehörigen. Auch 100 Jahre nach ihrer Entdeckung ist die Alzheimer'sche Krankheit noch immer nicht heilbar. Mit einer Kombination aus Kunst- und Musiktherapie, mit Gedächtnistraining und Medikamenten kann man den Verlauf der Krankheit immerhin etwas hinauszögern. Heute eingesetzte Medikamente beheben allerdings noch immer nicht die Ursachen der Krankheit. Sie mildern nur die Symptome. Professor Lutz Fröhlich vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
Die Medikamente, die zentral wichtig sind, fußen alle darauf, dass gewisse Botenstoffe im Gehirn in der Alzheimer-Erkrankung im Krankheitsprozess sich verändern, das Acetylcholin und das Glutamat als wesentliche, und dass die verfügbaren Medikamente dazu wirken, die Funktion dieser Neurotransmitter, dieser Botenstoffe zu verstärken.
Diese Botenstoffe sind beispielsweise an den Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen aktiv, an den schon erwähnten Synapsen. Sie sorgen dafür, dass der Informationsfluss im Gehirn funktioniert. Die Medikamente verhindern eine Zeit lang, dass sich die Menge der vorhandenen Botenstoffe verringert. Die Patienten behalten dadurch ihr Gedächtnis länger und bauen weniger schnell geistig ab. Dadurch verbessert sich ihre Lebensqualität und die ihrer Angehörigen.
Diese Medikamente haben schon alle Hinweise geliefert, dass sie den Eintritt von Pflegebedürftigkeit oder die Aufnahme in ein Pflegeheim, was ja von vielen anderen Faktoren auch noch abhängig ist, signifikant verzögern.
Immerhin um 1 bis 3 Jahre kann die Demenz auf diese Weise verlangsamt werden.
aber im Verlauf der Zeit nimmt die Krankheit doch wieder Überhand und die Patienten im Regelfall werden irgendwie eingeschränkter in ihren geistigen Leistungen. Trotzdem sind diese Medikamente auch langfristig wirksam und sollten den Patienten auch verordnet werden, was in der jetzigen Diskussion um Kosten häufig diesen Menschen, die das nicht selber aktiv so einfordern können und aufstehen und sagen, ich will, leider nicht immer so zugänglich gemacht wird, wie es gut wäre.
Während bisherige Medikamente nur die Symptome lindern können, wird weltweit jedoch auch daran geforscht, die Ursachen der Alzheimer'schen Krankheit zu bekämpfen. Die aussichtsreichsten neuen Ansätze beruhen alle auf den molekularbiologischen Erkenntnissen der letzten 10 Jahre, sagt Lutz Fröhlich.
Man hat da wirklich dramatisch Neues erkannt und detailliert beschrieben, wie diese Erkrankung im Gehirn entsteht, 20 Jahre, vielleicht sogar noch länger, bevor die ersten Symptome auftreten. Und nun hat man erstmal Substanzen entwickelt, die gegen diese zentralen Ereignisse wirksam sind. Also die Ablagerung von krankhaften Eiweißbruchstücken, die durch Enzymscheren aus bestimmten großen Eiweißmolekülen im Gehirn herausgeschnitten werden und sich dann zusammenklumpen und das Gehirn quasi überschwemmen mit so Ablagerungen. Um diese Ablagerungen wieder aufzulösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, darauf fußt das.
Der Ansatz, der am intensivsten beforscht wird, ist die Impfung gegen Alzheimer. Normalerweise trainiert man bei einer Impfung das körpereigene Abwehrsystem darauf, gezielt bestimmte Eindringlinge zu zerstören, beispielsweise krankmachende Bakterien. Bei der Alzheimer-Impfung geht es nun darum, ein körpereigenes Eiweiß zu bekämpfen. Das ist deutlich schwieriger.
Man muss das Immunsystem stimulieren gegen sich selbst und in einer spezifischen Weise gegen diese Eiweißbruchstücke, nur gegen die und nicht die in der Funktion des Gehirns ja auch eine positive Rolle spielen. Ja. Das ist nicht so ganz trivial. Da nimmt man also einzelne kleine Bröckelchen, sage ich mal, dieses krankhaften Eiweißstückes und verbindet die mit einer Substanz, die allgemein das Immunsystem stimuliert. Und diese kleinen Sequenzen werden dann spezifisch erkannt von dem Impfsystem und es reagiert nur gegen diese kleinen, spezifischen Sequenzen und nicht gegen das Gesamteiweiß.
Im Tierversuch hat dieser Ansatz bereits funktioniert. Auch in Studien an Menschen war die Impfung insofern erfolgreich, als sie die krankhaft veränderten Eiweißstoffe im Gehirn verringern konnte. Allerdings gab es schwerwiegende Nebenwirkungen. In 6% der Fälle kam es zu Gehirnentzündungen und der Versuch musste abgebrochen werden.
Da sind also auch gewisse Risiken durchaus mit verknüpft, aber ist natürlich ein sehr kraftvoller Ansatz, das Immunsystem des Körpers selbst zu nutzen, gegen diese Krankheit vorzugehen. Und nach einer ersten Impfstudie, die unterbrochen werden musste, weil Nebenwirkungen im Sinne einer Gehirnentzündung aufgetreten sind, kommen jetzt wieder 2, 3 neue Versuche mit unterschiedlichen Impfansätzen zum Tragen, die in ganz vorsichtiger Weise jetzt studieren wollen, ob die Patienten langfristige positive Effekte haben.
Positive Effekte erhoffen sich die Forscher auch von einem anderen Therapieansatz. Dabei will man verhindern, dass die krankhaften, verklumpten Eiweißbruchstücke überhaupt entstehen. Vorläufer der Bruchstücke sind größere Eiweißmoleküle, die im Gehirn wichtige und notwendige Funktionen erfüllen. Aus ihnen werden die kleinen Bruchstücke herausgeschnitten, und zwar mit Hilfe von biologischen Scheren, wissenschaftlich gesprochen mit Hilfe von Enzymen.
Und wenn man diese entsprechenden Scheren, die das krankhafte Eiweißbruchstück herausschneiden, wenn man die blockiert, besteht natürlich eine berechtigte Hoffnung, dass da gar nicht erst dieser ganze zerstörerische Prozess beginnt. Jetzt hat man erstmals 2 Substanzen, die in dieser Wirkung tätig sind, ohne dass sie gefährliche Nebenwirkungen bisher produziert haben und die auch in einen großen, schon relativ weitergegangenen Medikamentenentwicklungsprozess jetzt an vielen 100 Patienten untersucht werden.
Noch ist allerdings nicht klar, ob und wann ein solches Medikament auf den Markt kommen wird. Das hängt davon ab, welche Ergebnisse die laufenden Studien bringen. Trotz aller neuen Erkenntnisse und Therapieansätze, für Lutz Fröhlich lässt sich die Frage, ob die Alzheimer-Krankheit irgendwann heilbar sein wird, noch nicht beantworten.
Wir haben so viele chronische Krankheiten erkannt in der Medizin, die alle immer noch ihre Probleme machen, ja, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankung, Arteriosklerose. Ich weiß es nicht. Die Hoffnung ist schon berechtigt, dass man da einen beträchtlichen Schritt vorankommt und die Krankheit, zumindest mal wenn sie entstanden ist, blockieren kann. Die Hoffnung ist, glaube ich, inzwischen näher gerückt und in einer realistischen Perspektive.